Ja, ich glaube, ich muss erstmal mit einem kleinen Kalibrierungs-Grain starten, bevor ich was anderes trinke.
Ich habe einen kleinen Kalibrierungs-Ockentoschen im Glas.
Ockentoschen.
Auschentauschen.
Ockentoschen.
Ockentoschen. So, warte mal.
Ich habe einen Gervin 89. Ja, der wird auch besser, je länger er offen in der Flasche steht.
Haben wir schon ein Thema?
Nö.
Dann lass mal kurz überlegen. Wenigstens 2 Sekunden.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Ja, für uns ist jetzt Mittwoch. Wenn ihr das hört, ist es höchstwahrscheinlich Sonntag. Das ist immer so ein kleiner Versatz drin.
Der Tim, der lebt übrigens in der Zukunft, weil für uns ist heute eigentlich Dienstag, wenn man es mal genau nimmt.
Future Tim. Verdammt, wir haben ja heute einmal vorgezogen, das stimmt. Ja, passiert auch. Future Tim ist gut, das merke ich mir.
Also normalerweise ist tatsächlich so, dass wir die Folge dann am Wochenende veröffentlichen. Von Mittwoch zum Wochenende, aber tatsächlich heute anders, weil der Tim
sogar
wollte.
Ja, ich habe, ich muss einfach sehr, sehr zeitig aufstehen am Donnerstag. am Donnerstag muss ich sehr, sehr zeitig aufstehen. Und wenn wir dann hier sitzen irgendwie und ziemlich lange noch irgendwie erzählen oder so, dann spielt mir das nicht in die Karten. Und da bin ich lieber ausgeschlafen und kann dann morgen das entspannter angehen.
Genau, ihr müsst nämlich wissen, wir nehmen hier zwar die Stunde oder im schlimmsten Fall auch mal 1,5 Stunden auf, aber dann ist es nicht so, dass wir sagen, okay, war nett, tschüss, sondern dann schnacken wir halt weiter. Etwas befreiter und etwas losgelöster von irgendwelchen Themen, aber so wie wir das tun würden, wenn wir halt in der Bar sitzen würden, da würden wir auch nicht nach einer Stunde gehen. Und da finden wir dann immer noch, wie das auch in der Bar ist oder am echten Tresen des Lebens, ist nicht sofort ein Ende. Dann sind wir manchmal hier auch bis Mitternacht.
Ja, beim letzten Mal war es, glaube ich, sogar noch länger.
Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Aber ja, es war, glaube ich, ein bisschen später als Mitternacht. So 3 Minuten nach 12.
Ja, das stimmt. Aber das ist doch schön. Mir macht das Spaß. Ich finde das cool.
Ja, vor allen Dingen, weil wir ja ansonsten wenig Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Muss man ja so sagen. Und durch dieses Videokonferenzding hat man ja so ein bisschen zumindest das Gefühl, man wäre irgendwie nah zusammengerückt. Auch wenn man an einem keiner ein frisch gezapftes Pilz hinstellt oder irgendwie keinen Drink, sondern sich das selber holen muss. Aber okay.
Why not? Ja, wir sehen uns ja ab und zu, wenn ich dir meine Gartenabfälle vorbeibringe.
Ja, genau. Genau. Also seitdem wir Kaninchen haben hier im Haus, sind Gartenabfälle sehr willkommen. Zumindest die abgestochenen Löwenzahn oder wie man hier im Osten sagt, die Hundeblumen.
Hundeblumen?
Ja, hier im Osten sagt man Hundeblume dazu.
Also ich bin ja gebürtiger Thüringer und ich habe noch nie Hundeblumen dazu gesagt oder das auch irgendwo gehört.
Dann sage ich, die Sachsen sagen dazu Hundeblume. Aber wie gesagt, ich will mich jetzt mit dir auch nicht auf so einen botanischen Streit einlassen. Ich bin da jetzt auch kein Experte. Ja, alles hören sagen, weil ich kenne das als Löwenzahn, von daher alles gut.
Ich auch. Ich kenne es auch als Löwenzahn. Oder maximal, wenn die halt verblühen, die Pusteblume. Ne? Das ist Standard. Mhm. Das kennt auch jeder, denke ich. Sehr schön. Ich würde heute gerne mal wieder relativ schnell mit dem Tasting einsteigen, denn du hast mir ja ein Sample, habe ich mir das geholt oder hast du mir das vorbeigebracht? Das hast du mir vorbeigebracht, glaube ich, noch.
Das habe ich das habe ich dir nicht in deinen Briefkasten geworfen, sondern habe es dir an der Tür so überreicht. Nee, wie war denn das?
Ja, du standest unten mit dem Rad.
Naja, genau, okay, dann haben wir das so gemacht. Ja.
Und zwar ist es ein Malt, den haben wir beide im Schrank. Du hast deine Flasche aufgemacht. Bei mir steht die seit, ich glaube, 2017 oder so im Schrank. Habe ich noch bis jetzt nie aufgemacht. Ich weiß nicht warum, weil die Flasche sieht mega geil aus. Das Sample, was ich damals hatte, das war ziemlich gut. Das hat mir sehr gut geschmeckt. Und irgendwie ja, fristet die Flasche trotzdem so ein stiefmütterliches Dasein bei mir in der Bar. Und selbst jetzt ist sie immer noch zu, weil du mir ein Sample vorbeigebracht hast. Und zwar geht es um den Kregelachy, 17 Jahre alt, also eine Brennerei, eigene Abfüllung. Und ja, ich weiß nicht, mir gefällt, also allein das Design, wenn ich die Flasche irgendwo sehen würde und wäre so ein bisschen designaffin und ein bisschen oldschoolig unterwegs, dann würde ich die auf jeden Fall kaufen. Ich finde das so wunderschön mit dieser alten Zeichnung da vorne drauf, mit dem auf alt gemachten Etikett, dass es quasi auch aus mehreren Teilen besteht, dass oben im Nacken der Flasche quasi noch extra Aufkleber ist und so weiter. Spricht mich total an, finde ich total geil, das Ding. Der Whisky ist auch nicht schlecht.
Ich muss dir auch die Beschreibung überlassen, weil meine Flasche, ich zeige es jetzt mal ganz kurz, sieht mittlerweile so aus.
Wieso hast du den in der Vase?
Ich habe den in eine leere Signatory-Vase umgefüllt, weil mir ein kleines Missgeschick am Wochenende passiert ist. Ich wollte mal wieder von dem Kregelachy naschen und habe dabei den Korken abgebrochen, ja, weil ich ihn etwas zu schief abgezogen habe, glaube ich. Und der war vorher auch schon so ein bisschen wackelig. Und ich habe den schief abgezogen und dann ist der Großteil des Korkens drin stecken geblieben und beim Versuch, ihn vorsichtig aus der Flasche rauszuholen, oben an der Öffnung, ist er mir dann in die Flasche reingefallen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, dann mache ich einfach Folgendes, dann fülle ich den Malt einfach in eine von meinen leeren Vasen, die ich noch im Schrank stehen hatte.
Ja.
Und damit ist die Originalflasche halt schon Geschichte und weg. Und jetzt habe ich hier halt eine Signatory-Vase stehen, in der halt dieser wirklich extrem dunkle oder sehr schön dunkle Kregelachy drin ist. Der hat eine absolut mega schöne Farbe.
Also dunkel finde ich gar nicht. Meine Flasche, die sieht aus wie ein, also von der Farbe her, wie Pilsner. Wie ein Bier.
What? Was hast denn du für ein Batch? Ja.
Also. Ich habe, hier vorne steht ja drauf, das Batch steht ja drauf, Nummer 98-ZC21.
Ja, ich glaube, es steht überall drauf, aber also
okay,
guck dir doch mal die Sampleflasche an oder was du da im Glas hast. Das ist relativ
dunkel. L16, abgefüllt 2016.
Ich finde den relativ dunkel, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Der sieht irgendwie sehr dunkel aus, finde ich.
Ja, es geht. Aber schau dir meine Flasche an.
Wieso ist denn der in der Flasche heller als im Glas?
Siehst du das? Das ist eigentlich gleich, würde ich sagen.
Ja, ich weiß nicht. Normalerweise sehen die Sachen in der Flasche immer ein bisschen dunkler aus. I don't know.
Ja.
Wer aber weiß, kann schon sein, dass das verschiedene Chargen sind und dementsprechend auch eine andere Farbe haben. Ich finde den auf jeden Fall, der hat eine tolle Farbe. So richtig, ich finde, das ist so ein Bernsteinton bis ins, ja, das ist wirklich dunkel. Krass.
Naja. Nee, bei mir, das sieht aus wie Morgenurin.
Jetzt hör mal auf mit solchen unschönen Vergleichen. Die gefallen mir gar nicht.
Ach Mensch.
So. Ich wünschte mich heute auf den falschen Fuß mit solchen
okay
respektierlichen Herleitungen.
Zurück zur Flasche. Wie gesagt, Design mega. Dadurch, dass diese alte Zeichnung drauf ist mit diesem Schriftzug der Brennerei, sehr, sehr schön. Wer schon mal in der Speyside war, der ist bestimmt auch an der Brennerei vorbeigefahren. Die ist nämlich genau gegenüber von der Speyside Cooperage. Man sagt dazu auch so die Pyramiden der Speyside, dort stehen diese ganzen riesengroßen Pyramiden, die gebaut sind aus leeren Whiskyfässern. Und wenn man dort in der Nähe ist und die sich eventuell mal angesehen hat, dann kommt man eigentlich nicht umhin, einfach mal einen Blick zumindest bei Kregelachy vorbeizuwerfen oder reinzuwerfen, denn was oft so ist, ist, dass die Fenster, beziehungsweise die Tore, die Fenster zur Brennerei darstellen, die sind manchmal offen und dann hat man so einen ganz, ganz schönen Blick auf die Brennblasen der Brennerei. Das sieht ganz cool aus. Ich hatte das Glück, als ich bin auch vorbeigefahren, habe kurz angehalten, ein paar Fotos geschossen, da ich gerade auf dem Weg zu Aberlauer war und da kommt man dort auch so zwangsläufig vorbei, wenn man aus Dufton kommt und da waren gerade auch die Fenster ein Stückchen geöffnet. Ich werde vielleicht ein oder zwei Fotos dazu sogar mal mit hochladen, wenn das funktioniert. Zumindest geht es bei Instagram und auch bei Facebook. Von daher können wir das mal vielleicht auch mal mit unterstützend reinladen, wenn wir solches Material schon haben.
Das klingt sehr gut. Ich kann von meiner Flasche auf jeden Fall kein sinnvolles Foto machen, außer eine, wo unten so ein abgebrochener Korkennüssel noch drin rumliegt.
Auch schön.
Ja.
Aber hast du die Flasche dann quasi einmal durch Sieb gejagt oder wie?
Es ist einfach nur der Korken sauber abgebrochen. Da brauchte ich nichts durch Sieb. Da schwimmt auch nichts drin. Der Korken war wirklich einfach sauber gerissen. Ich habe Oben gepustet.
Ja, aber ist der Korken dann reingefallen?
Er ist reingefallen, naja.
Ach so, okay.
Jetzt beim Versuch, ihn aus dem Flaschenhals zu ziehen, ist er einfach reingeplumpst. Der war ja, ja, der ist ja nur gerissen, der ist ja nicht zerbröselt oder irgendwas.
Ja, okay.
Da haben wir nur ein Stück abgerissen. Ich wollte jetzt nur nicht die Flasche stehen lassen mit dem schwimmenden Korken da drin.
Ja.
Nee, ist ja richtig. Fand ich jetzt nicht so gut. Von daher.
Obwohl. Experiment wert, Korken drin schwimmen lassen. Mal gucken, vielleicht schmeckt er dann so richtig oldschoolig oder so.
Ja, das kannst du ja dann mit deinem Kragelachi machen. Ich wollte das mit meinem nicht machen.
Nö, der muss noch ein bisschen Patina ansetzen.
Ja, genau. Nein, ich fand den, ich habe das Gefühl, meine hat auch irgendwie Patina. Also der stand ja auch schon irgendwie ein paar Jahre, vielleicht noch nicht so richtig Jahre für Patina, aber der stand schon eine Weile.
Ja.
Ich hatte den 13-Jährigen schon mal, auch okay. Als Flasche über einen längeren Zeitraum offen. Der hat mir schon sehr gut gefallen. Der ist anders, der ist mehr vorne weggehend, der hat ein bisschen mehr Kraft.
Ja.
Aber ist auch sehr gut, also wirklich ein richtig guter Whisky und der ist auch günstig, den kriegst du irgendwie zwischen 35 und 40 Euro. Der 13-Jährige. Den 17-Jährigen, wie gesagt, finde ich klasse, den wir da jetzt gerade probieren. Den 19-Jährigen als Travel-Retail-Abfüllung mit einem Liter habe ich nur kurze Zeit mal gesehen.
Ach, da gibt es auch noch einen 19-Jährigen?
Es gibt, vor 4-5 Jahren gab es den. Gleiches Design in einer 1-Liter-Flasche, 19 Jahre
ja.
alt. Und dann gibt es den 23-Jährigen noch, der, glaube ich, da das Ding abschließt. Es gibt noch so ab und zu mal so 31 Jahre oder sowas, aber ich sag mal, als Standard erhältlich ist auch der 23-Jährige. Nur der hat dann halt auch wieder eine Kostenintensität dabei, wo man sich das gut überlegen muss. Den gab es mal eine Weile ganz billig bei diesen Amazon Prime Days oder Black Fridays oder wie die auch immer heißen. Da konnte man den mal für 120, 130 Euro kriegen, den 23-Jährigen. Den haben wir aber da immer noch zu teuer.
Warum?
Ja, weil ich dachte, 23 Jahre, 120 Euro, das ist schon ein paar Jahre her. Heute würde ich sagen, Schnapper mitnehmen.
Aber ja.
Das ist, wie gesagt, das zu der Zeit, da habe ich irgendwie gedacht, keine Ahnung, das ist, das war mir zu teuer halt.
Ja. Und, ist ja auch eine Stange Geld.
Ja, genau. Und da habe ich dann gedacht, brauchst du nicht unbedingt. Du hast den 17-Jährigen noch nicht mal getrunken oder du hast den im Schrank getrunken und so. Und von daher habe ich den dann an mir vorbeiziehen lassen. Heute wird er, glaube ich, für 150, 160 reduziert an diesen Prime Days angeboten von 190 runter oder sowas. Ja, also der 23-Jährige ist schon ein Brett vom Preis. Den hier, den 17., den habe ich damals auch für 49,90 irgendwo geschossen. Ich glaube sogar auch bei Amazon. Der kostet jetzt, glaube ich, auch irgendwie 20 Euro mehr.
Ja, das reicht gar nicht. Der wird teilweise für 92, 93 so weiter angeboten. Also der Preis bei dem steigt extrem. Ich habe mich letztens gewundert, weil als du sagtest, dass du den geöffnet hast, habe ich auch mal nachgeschaut. Ich habe den auch, ich habe den ganz normal irgendwann mal in einem, ich glaube sogar hier irgendwo in Leipzig gekauft. Weil da war eigentlich das Preis-Leistungs-Verhältnis ganz gut. Der hat keine 60 Euro gekostet. Und jetzt kriegt man den irgendwie für, ich glaube, so ab 70 mindestens.
Ja, ich glaube, 70 Euro würde ich für den auch noch ausgeben, weil der
ja, sehr gut Jahre. Ist. Ich meine, da gibt es andere Kaliber, ne? Definitiv. Der hat auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Nase, die gefällt mir echt gut. Also, die schmeichelt gleich so richtig, ne? So, also, die ist so nicht direkt ins Gesicht, die ist sofort voll und rund und da. Und ist das aus dem Sherryfass oder ist das aus dem, das ist ein Teil Sherryfass, ne? Bei dem?
Ich glaube es, ich weiß gar nicht, ob es draufsteht.
Ja, hier, was draufsteht, ist Handmade Oak Casks.
Ja, da sind sie ja
irgendwie beides alle, drin, ne?
Ja. Aber ich würde behaupten, da ist auch ein bisschen Sherry mit drin.
Ja, auch von der Nase her hätte ich das jetzt gesagt. Und da kommt auch eine schöne Fruchtigkeit definitiv mit raus.
Das Problem ist, die Flasche kommt ja aus dem Bacardi-Konzern und
ja.
Ich weiß nicht, inwieweit der gefärbt ist, deswegen kann man von der Farbe nicht auf den Inhalt schließen. Diese wunderbare dunkle Farbe könnte halt auch quasi gefärbt sein. Wenn er nicht gefärbt ist, müssen da Weinfässer drin sein. Das kriegst du, glaube ich, mit dem Bourbon allein nicht hin.
Aber 17 Jahre also zur Farbe, das ist ja etwas, also eine Abfüllung, die ist jetzt nicht für einen anderen Markt bestimmt. Die ist eigentlich für uns bestimmt. Hier ist der grüne Punkt drauf und so weiter und so fort. Und da müsste es eigentlich draufstehen, wenn Farbe drin ist. Das tut es nicht. Und die schreiben ja zum Beispiel auch drauf, No Chill Filtering. Ja, hier hinten steht drauf, also dass er nicht kühl gefiltert ist, Der hat 46 Volumenprozente. Ja, 46 Volumenprozente. Und ich meine, die schreiben hier drauf, bla bla bla, old fashioned und so weiter. Und hast du nicht gesehen, ey, wenn die dann färben würden, das wäre ja wohl ein Witz.
Ja, old fashioned ist vielleicht gerade mit Farbe, weißt du? So wie früher.
Ja, oder die haben Paxaret verwendet. Obwohl, der wäre dunkler. Also draufstehen tut definitiv nichts. Von wegen.
Und, ja, das ist etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich nicht kapiere. Und da bin ich mit Sicherheit auch nicht allein, dass man Anschillfiltert auf die Flasche drauf schreibt, dass man den mit 46% abfüllt, dass man auf Old Fashioned hinweist, dass man so ein geiles Flaschendesign macht. Und dann fehlt einfach ein Hinweis auf darauf, ob das Ding gefärbt ist oder nicht. Das ist uns allen so wichtig, das zu wissen, uns Genießern, ob da künstlicher Farbstoff drin ist in der Flasche oder nicht. Und dann schreibt man es einfach nicht drauf. Und dann regt sich in mir, da bin ich vielleicht kritisch, dann würde ich einfach denken, würde ich davon ausgehen, der ist gefärbt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich den deswegen weniger schätze, aber für mich ist es damit ein gefärbter Whisky. Das heißt, ich hake das für mich dann ab. Und wie gesagt, der kommt aus dem Bacardi-Konzern. Ich weiß nicht, also bei den Großen denkt man halt immer irgendwie die Färben.
Ja, hast du recht.
Das ist halt so, aber Feldi und Glendeveron und so ein Kram, ne? Also da gehe ich davon aus, dass da irgendwie Farbe drin ist.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, es ist ja ab und zu so, ne, dass das dann auch nicht draufsteht. Aber also was ich jetzt hier so sehe bei mir ist, wenn da wirklich Sherry mit drin ist, also ich sehe, das sieht auf jeden Fall nicht so aus. So dunkel ist der nicht, dass ich da sagen würde, oh, es ist jetzt hier übelstes Sherry-Ding. Er hat eine schöne Farbe, aber ja, das ist jetzt, wie gesagt, das sind auch dieser Hinweis, ne, dass natürlich nur draufsteht, was steht hier? Rested in handmade oak casks for a minimum of 17 years. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Was das ist, also es sieht so aus, als wäre viel Info auf dem Etikett, ist dann nun doch nicht so viel drauf, denn sonst müssen ja Eichenfässer sein, ne? Und ob die nun handgemacht sind, irgendwie.
Also die sind egal. Ja immer handgemacht. Ich wüsste nicht, dass man sozusagen maschinell einen Eichenfass aus dem Stamm schnitzt.
Oh, das ist eine Marktlücke. Man sollte vielleicht mal eine Maschine entwickeln. Nein, das nimmt die ganze Romantik.
Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Nicht umsonst gibt es ja in Europa und auch in Nordamerika immer noch die großen Küfereien, die ganzen Fässer für die Whisky-Industrie per Hand herstellen. Es gibt keine Maschine dafür.
Ja, gut möglich. Warst du schon mal in so einer Küferei?
Nein.
Ich auch nicht. Also als ich in Schottland war und wie gesagt an der Speyside Cooperage vorbeigefahren bin, ich wollte eigentlich mal reinschauen, war halt Sonntag. War halt dicht. Ja, oder Samstag, weiß nicht. War trotzdem
zu. Tischler arbeiten nicht am Sonntag, ne?
Ja, es ist ja auch verständlich, sei ihnen ja, natürlich klar. Bei der harten Arbeit auch gegönnt. Die werden ja, das Krasse ist ja, die arbeiten, weiß ich, normal 8 Stunden am Tag, aber die werden halt nicht nach Arbeitszeit bezahlt, sondern nach Fass. Das heißt, jedes Fass, das die fertigstellen, bedeutet bares Geld für die, weil die quasi auf Geschwindigkeit getrimmt werden damit.
Bin und ich froh, dass ich nicht irgendwie in US oder in UK oder so lebe, ne? Wahnsinn.
Akkordarbeit vom Feinsten.
Ja, das haust du natürlich meine romantische Vorstellung kaputt. Was ich eigentlich gerade erzählen wollte, ist, ich habe zwar noch keine Cooperage oder keinen Küfer besucht, aber ich habe mir mal, das findet man bei YouTube halt, einen Haufen Videos gibt es dazu zum Thema Fassherstellung und wie getoastet wird, wie gecharrt wird und so. Findet man eine ganze Menge. Und ich muss schon sagen, das ist kein Job für Weicheier, ne? Das ist so. Das ist schon echt harte Knochenarbeit. Und die Jungs da, die waren auch alle gut beieinander, ne? Also da waren keine halben Hemden da am Start. Das ist eine sehr, sehr, sehr körperlich anspruchsvolle Arbeit, die man mit Sicherheit auch, die jetzt nicht so ist, dass man unbedingt mega talentiert sein muss, um die zu erlernen. Ich glaube, das ist ein Handwerk und ein Handwerk ist immer auch viel Technik und Technik kann man lernen. Aber die Abläufe und das, was die da getan haben und wie die da, also zumindest in den Videos, die ich gesehen habe, wie die da arbeiten, das ist schon ein Knochenjob, muss man halt so sagen. Das heißt, dafür, dass wir hier was 17 Jahre in so einem Holzfass genießen konnten, was 17 Jahre im Holzfass lag, da mussten noch ein paar Jungs ordentlich für schwitzen auf der Fassseite.
Das stimmt.
Was sagt denn deine Nase zu dem Kragelacher?
Oh, der wirkt sehr reif und der hat auch in der Nase schon direkt auch, wie gesagt, der ist nicht so ins Gesicht, aber der hat trotzdem gleichzeitig viel. Viel Süße, der hat Frucht, der hat eine deutliche Holzigkeit auf jeden Fall. Also die Fässer waren definitiv ganz schön aktiv, die da verwendet wurden. Mir läuft gerade so ein bisschen das Wasser schon im Mund zusammen und ich habe noch nicht mal probiert. Ja, irgendwie ist da auch ein bisschen Gebäck mit drin. Das ist ganz cremig in der Nase, obwohl das total überhaupt keinen Sinn macht, das, was in der Nase cremig ist.
Ich habe das Gefühl, also der ist schon Bourbonfass dominiert und ich habe irgendwie das Gefühl von älteren Bourbonfässern als dem Alter, was auf der Flasche draufsteht. Warum auch immer. Mhm. Mir kommt der älter, gediegener vor als die 17 Jahre. Mhm. Ich habe also sehr, sehr, sehr klassische Whisky-Noten, aber extrem gereift gesetzt. Also ich habe, das fängt an bei dieser Gerstensüße. Ich habe, wie du sagtest, Holz, aber ganz leichtes Holz, angenehmes Holz, nichts, was jetzt irgendwie unangenehm in der Nase ist schon. Ich habe einen Fruchtmix und deswegen glaube ich, da ist auch ein Anteil Sherry mit drin, der bei sehr reifen, hellen Früchten unterwegs ist, wo aber auch irgendwie dunkle Früchte durchschimmern. Und ich kriege manchmal so einen Stich Traubigkeit und Kirsche und sowas. Also keine Pflaumen oder so, aber so eine Kirschnote habe ich da auch irgendwie mit drin. Von daher würde ich vermuten, dass da auch ein bisschen Sherry mit drin ist. Ja. Muss ja jetzt also, nicht viel sein. Und ich habe das Gefühl, er kommt für mich älter rüber als die 17.
Ja, das ging mir ja auch so. Also das Holz, wie du schon sagst, wie gesagt, es ist da, aber absolut natürlich nicht, was heißt natürlich nicht, es ist nicht unangenehm. Also ich mag sowieso Holz irgendwie gern. Für mich darf es auch ein bisschen mehr sein. Und von der Fruchtigkeit her, ja, es ist irgendwie dunkel und hell. Also so Pfirsich und Rosine oder so. Also es ist, da gibt es auf jeden Fall viel zu entdecken. Der geht mal in die Richtung, mal in die Richtung. Ich habe ihn auch jetzt schon irgendwie eine halbe Stunde im Glas und noch ein bisschen atmen lassen. Und ja, ich meine, 17 ist halt auch so eine schiefe Zahl, ne? Er ist jetzt nicht 16, der ist aber auch nicht 18.
Ja, ich glaube, da kommt es jetzt auch nicht drauf an, auf das eine Jahr so, sondern eher auf die Qualität der Fässer. Und ich habe das Gefühl, die haben ja gute Fässer am Start. Vielleicht auch welche, die schwächer gereift sind und ein bisschen älter sind. Das kann auch sein. Um das dem ganzen Ding so ein bisschen Tiefe zu geben. Und was ich finde, ist, diese 46%, die tun dem total gut. Die machen den kraftvoll auch und nicht zu dünn, nicht zu lasch so in der Nase, sondern der hat trotz seiner Ausgewogenheit und Rundheit und Reife, hat er trotzdem noch irgendwie so eine Kraft in sich ruhend drin, die man auch schon riecht. Ja, also ich habe das Gefühl, dass diese 46% da so ein Perfect Match sind zum Wegtrinken, zum Verkosten. Für die Nase sowieso. Ich glaube, stärker muss der nicht sein. Schwächer sollte er nicht sein. Von daher finde ich das sehr gut abgestimmt auch. Auch wenn es vielleicht einfach standardmäßig 46% sind. Aber das tut dem hier richtig gut.
Auf jeden Fall. Und auch auf der Zunge, also die 46% tragen den voll. Ne? Also es ist ein schönes volles Mundgefühl. Und das hatte ich auch schon mal geschrieben irgendwo. Was mir total auffällt, ist, dass der den kompletten kompletten Mundraum auskleidet mit so einer ganz... Er ist so ganz glatt, als weiß nicht, ob er das Gefühl kennt, wenn er den Finger so in Wachs taucht und dann fühlt sich das so merkwürdig am Finger an. So fühlt sich das so ein bisschen gerade in meinem Mund an. Also der ist ganz auf eine ganz komische Art und Weise ölig und kleidet den ganzen Mundraum aus. Und es ist so eine schöne Süße auf jeden Fall, eher in Richtung, weil es nicht von der Frucht herkommt, sondern von eine getreidige Süße. Aber gleichzeitig auch so reife Zitrusfrüchte, so ein bisschen Pfirsich. Und der bleibt auch sehr, sehr lange im Mund. Und gleichzeitig ist er irgendwo auch dunkel. Also so eine leichte Schokoladigkeit ist da auch ein bisschen mit drin entfernt.
diese Schokolade, diese Würzigkeit und die, das Holz von der Eiche sind, finde ich, ganz eng verwoben und sliden so wirklich so raus beim Nachklang.
Und am Ende, ne?
Schokolade mit und alles so, ne? Das ist so, also der ist auch noch komplex im Abgang, finde ich.
Und lang. Also und mir lang, ist zumindest gerade beim ersten Schluck aufgefallen, dass der langsam sich aufgebaut hat und dann so langsam ausgefadet ist, so ein bisschen. Mhm. Sehr, sehr schön.
Ja, also für mich ganz klar eine Empfehlung, wenn man den irgendwo zu einem noch erträglichen Preis bekommen kann, sollte man da zuschlagen. Also 90 Euro finde ich schon irgendwie, wenn man weiß, dass man den für ein bisschen mehr als die Hälfte noch vor ein paar Jahren im Angebot gekriegt hat, finde ich schon hart, ne? Ich meine, am Ende ist es egal, es ist ja alles relativ, aber
ich meine, mich erinnern zu können, dass der anfangs um die 90 Euro angesetzt wurde, als der rauskam. Und dann hat den kein Schwein gekauft. Niemand. Das war so ein totaler Ladenhüter. Und die mussten dann zwangsläufig mit dem Preis runtergehen. Und der Preis ging dann ein ganzes Stück runter. Teilweise hat er ja, wie gesagt, was hast du, 50 Euro dafür bezahlt? Und der steigt jetzt so langsam wahrscheinlich in die Region an, wo sie ihn hinhaben wollen. Die merken, okay, der ist, macht Spaß, ist lecker. Und wie gesagt, also für 50, 60 auch nicht, kriegt man den definitiv nicht mehr.
Ja, kann schon sein. Der 19er hat damals 90 Euro gekostet, eine 1-Liter-Pulle.
Ja, und das sind ja alles Online-Preise, die ich irgendwie so gerade im Kopf habe. Von daher.
Ja, ich bin auch nur bei Online, ne? Also ich habe jetzt nicht keinen Ladencheck oder sowas da weiß ich nicht. Das ist auch mal, ich finde, da ist Transparenz auch schwierig, das zu vergleichen. Bei Online kannst du es halt easy vergleichen. Kannst du theoretisch die Whisky-Bears jetzt aufmachen und gucken, ne? Wo bis wo ist da das Preisband. Das ist ja relativ schwierig bei Händlern.
Ja.
Zumal die ja auch anders, eine andere Leistung bieten, zumindest wenn sie gute Händler sind und auch beraten und auch eine andere Kostenstruktur halt haben. Aber nein, ich, wie gesagt, ich finde den super und kann den bedenkenlos weiterempfehlen für Menschen, die den irgendwo günstig noch finden oder nicht zu dem Preis, wo vielleicht die Distillerie oder Bacardi den sehen will, weil das bei 90 Euro finde ich schon ein bisschen, naja. Kann man auch machen, ist ja bestimmt auch wert. Also wenn ich jetzt so überlege, was kriegt man für 90 Euro auch von Malls mittlerweile, dann kann der da auch mithalten. Aber fände ich irgendwie in einer Preisregion so 60, 70 schon angenehmer. Ja, aber gut, immer, so ist es halt. Das ist ja das, worüber wir ja eigentlich ständig philosophieren, dass oft Abfüllungen, die wir sehr schätzen, die wir sehr mögen, dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen durch die Decke gehen oder bestimmte Arten von Abfüllungen halt immer teurer werden. Und das ist dann halt schade, aber ist so. Müssen wir halt mit umgehen und müssen uns die Dinge suchen, die vielleicht noch nicht so preislich in den Höhen drin sind, wo man halt noch, ja, ist das Bang for the Buck, wo man den for the Buck bekommt. Ja. Und da gibt es immer noch eine Menge.
Auf jeden Fall. Definitiv. Und ich habe jetzt erst, ich habe es dir, glaube ich, letztens geschickt, ne, wenn du dir anschaust, Buna Heaven 12 haben wir ja auch schon verkostet hier. Mega Whisky. Und das sagen nicht nur wir irgendwie, weil er uns einfach gut schmeckt, weil er, also wenn ich irgendwo auch in der Bar bin und habe Lust auf einen Whisky und ich sehe, da steht ein Buna Heaven 12, dann ist das ein No-Brainer. Und der kostet, weiß nicht, was kostet der? 35, maximal 40 Euro? Glaube ich.
Also den kriegst du zwischen 30 und 40 Euro, je nach Store und
so ungefähr. Ja.
Ich habe, glaube ich, zwei davon noch im Schrank stehen. Einen alten in dieser Pappschachtel, dieser goldenen, und einen in der neuen runden Dose. Geht immer.
Ja.
Der geht immer. Und was mich natürlich da auch umso mehr gefreut hat, dass mein Lieblings-YouTuber Ralphie den Buna in seinem letzten Video als sein, wie sagt man das? Ich weiß nicht mehr genau, welchen Begriff er benutzt hat. Aber dass er sozusagen seine Distillerie und sein Malt ist, der Buna 12, der für ihn so der Whisky-Moment, der Whisky-Moment schlechthin ist. Ne, das alle haben von Lagavulin und von Lafroy und irgendwas geredet und für ihn war es Buna 12. Noch in der alten, dieser alten Bottle, wo wir sozusagen den alten verkostet haben, da hat er damit angefangen. Und er sagte jedes
Mal... Er war ja noch deutlich anders, ja.
Ja, aber er sagte trotzdem, das ist für ihn der Whisky, der ihn sein Leben lang begleitet und den er total liebt und die Distillerie liebt er und so weiter und so fort. Deswegen, du hast völlig recht, wir haben das ebenfalls erkannt. Und wo er auch sagt, ja. Affordable, so, ne? Also wo man jetzt nicht irgendwie sich in absolute Unkosten stürzen muss, um einen sehr guten Whisky zu bekommen.
Ja. Ich habe mir jetzt auch wieder eine Flasche von dem, wir haben ja im letzten Podcast diesen einen irischen Whisky besprochen und da habe ich
darüber reden wir jetzt nicht, Tim.
Eine Flasche bestellt und habe mir aber dazu meinen persönlichen Preis-Leistungskracher Nummer 1, Preis-Genuss-Kracher, muss man ja eher sagen, Nummer 1 bestellt und zwar einen Ben Romach 15 Jahre. Das Ding ist so geil. Der hat zwar nur 43 Volumenprozente, aber der wirkt so reif, so ausgeglichen. Das ist so ein toller Whisky. Der hat einen leichten Rauch, der hat Fat Sherry. Was heißt Fat Sherry? Der hat eine ordentliche Schippe Sherry, aber nicht zu viel.
Ich wollte gerade sagen, der ist ein Sherry Malt, aber halt von der ist von der ausgewogenen Sorte auch. Ich finde auch diese Rauchnote bindet, verwebt sich auch so total schön bei dem.
Gesamtmalt, ja. Also für unter 60 Euro oder um die 60 Euro kriegt man meiner Meinung nach nichts Besseres. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung, weil ich bin da irgendwie, wie gesagt, ich bin bei dem so ein bisschen hooked. Ich mag den voll. Der ist echt cool.
Ja, ich habe jetzt nicht so eine Preismatrix so vor Augen, ne? Das ist so, ich glaube, dieses um 60 Euro ist auch nicht so ein einfaches Preissegment. Ja, es gibt ja irgendwie dieses bis 30, dann irgendwie so bis 40, 45. Aber ja, das ist ein super, es gibt ja so ein paar Destillerien, die bieten sehr gute Whiskys für 15 Jahre kannst du heute auch mal 80 Euro ausgeben. Ne? Von daher ist das schon mit den 60 auch völlig fein und okay. Und wenn es dann auch noch ein super Malt ist, sowieso.
Ja.
Ich fand die 43%, also wir haben den ja mal probiert, als du den offen hattest mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wann das war, vor einem Jährchen oder so, glaube ich.
Ja, ich habe den mal zum Stammtisch, stimmt, ja.
Ja, irgendwo hattest du den dabei. Fand ich super. Hat mir sehr gut gefallen. Fand ich klasse und habe auch gedacht, ja, könntest du dir eigentlich sofort holen. Es gibt, ich finde die gesamte Range von denen ja ziemlich gut. Also selbst der 10er ist, den kenne ich jetzt so aus einer Kneipe oder sowas, habe ich den mal stehen gesehen und probiert. Fand ich gut. Den 10er in Fassstärke oder in so einer High-Proof-Variante zumindest, den kenne ich nicht. Aber der soll auch sehr gut sein. Und dann eben den 15er, also das ist auch eine schöne Range eigentlich, muss ich sagen.
Hast du bei der Flaschenteilung nicht mitgemacht?
Nee, ich glaube nicht. Das steht
garantiert irgendwo. Ja, ich hatte jetzt irgendwann mal diesen 10-jährigen Innenfassstärke Batch 1. Das ist ja jetzt erst neu, vorher war es ja 100 Proof. Hatte ich irgendwann mal geteilt bei uns im Stammtisch. Ich glaube, da hast du mitgemacht. Such das Sample.
Okay. weiß ich gar nicht mehr, dass ich das noch habe. Kann passieren. Oh, kann passieren. Mhm. Nein, also das finde ich zum Beispiel gut. Es gibt auch welche, die fand ich so auf dieser Ebene extrem gut, zum Beispiel ein Ben Nevis 10, als der irgendwie 40 Euro gekostet hat. Super. Gibt es leider sehr selten und wenn, dann auch für völlig überzogene Preisvorstellungen. Von daher ist der für mich als guter Whisky raus. Zumal alles, was jetzt rauskommt, weißt du auch längst nicht mehr, wie das schmeckt. Das heißt, man muss da auch jede Flasche neu probieren. Wenn jetzt ein neues Batch rauskommen würde, weiß ich nicht, was sie da reinhauen. Aber der war früher zumindest auch einer von denen, wo man sagen konnte, den kannst du bedenkenlos für unter 40 Euro kaufen, kriegst einen richtig guten Whisky. Ja, und da gibt es halt einige noch. Und die gibt es halt immer noch und die muss man halt immer wieder neu suchen, finden. Ja, ich habe also unabhängige Mordlachs mit 10, 12 Jahren, finde ich gut. Eine Bourbonfass Rocksets, sowas finde ich toll. Also es gibt so viele Sachen, die jetzt auch nicht teuer sein müssen, wo du irgendwie auf jeden Fall so um die 50 Euro da drunter bist und kriegst super Whisky.
Ja, also 50 Euro ist, finde ich, schon auch relativ viel fast, ne? Aber also natürlich gibt es in der Range, in dem Preissegment ganz tolle Whiskys. Also, habe ich auch, weiß nicht.
Ich bin mal gespannt aufs Preissegment runter. Ich habe mir bei unserer letzten gemeinsamen Sammelbestellung, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ein Airstone Seacask mitbestellt. Das ist ein Single, 10 Jahre alt, 40 Volumenprozente hat er nur, ist ein Single Malt für 20 Euro. Mhm. Und zwar ist der von Brian Kingsman signiert, ist also ein William Grant & Son, also ein Glenfiddich, Glenkinchie und wie heißt diese neue Distillerie von denen in Lowlands, die bisher nur zwei Originalabfüllungen raus haben, Punkt 1 und Punkt 1 und 1.2.
Alsa Bay?
Genau.
Wie das Ding heißt?
Und ich glaube, es ist ein Alsa Bay.
Okay.
Oder soll es sein. Und das Ding gibt es einmal in rauchig und einmal in nicht rauchig.
Sprich dafür, die machen ja so leicht rauchig theoretisch, glaube ich, ne?
Ja, ich habe so die nicht rauchige Variante. Muss man halt mal gucken. Ja, wollte ich mal ausprobieren. 10 Jahre, 20 Euro, kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen. Er soll einen Seecharakter haben, ohne Rauch zu haben, was ich ganz spannend fand.
Ja, klingt gut.
Ja, aber wie gesagt, ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Aber da kann, sowas kann man auch mal ausprobieren. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, der ist jetzt eher vielleicht ein bisschen belanglos, langweilig oder so, dann tut das ja auch nicht weh bei 20 Euro. Ne? Ja. Also ich habe auch schon für das 5-fache belanglose Whiskys im Glas gehabt. Also die Flasche. Wäre das jetzt nicht das Schlimmste.
Ja. Ich wollte noch eine Story erzählen. Und zwar habe ich, ich mache ab und zu mal bei der Blind Tasting Challenge von FOSM, also Friends of Single Malt. Das ist ein Blog von Peter, Grüße an der Stelle. Und der macht einmal im Monat im Endeffekt für Blogger, Podcaster, Vlogger, Leute aus der Whisky-Szene ein Blind Tasting. Sprich, er schickt den in der Regel 3 bis 4 zu Weihnachten, vielleicht auch mal 5 Samples zu. Und da steht dann drauf, Sample 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist dann auch meistens die empfohlene Reihenfolge. Und oft steht das unter einem gewissen Motto. Ja? Manchmal sowas wie, weiß nicht, das Fass macht die Musik oder der Boden, hat er wirklich den Einfluss, wo, den man denkt und so weiter und so fort. Und das war es jetzt beim letzten Mal. Ging jetzt so ein bisschen unter dem Motto Boden. Da haben bei mir so ein bisschen die Alarmglocken geschrillt als erstes. Dachte ich mir so, okay, Boden, Terroir, kann eigentlich
so,
schon
wieder Boden, auf sein. Dem die Gerste wächst, war das Thema.
Genau.
Ah, okay.
Ja, ja. So ein bisschen, das wurde gar nicht gesagt, ne? Es ging halt so an sich um den Boden. Mehr wurde gar nicht dazu gesagt. Und so ein bisschen war die Frage, so hat der Einfluss oder nicht? Und wenn man so an den Boden denkt, dann verbinde ich das als erstes irgendwie mit Bruchladdich und denke dann so an dieses Terroir-Ding, ne? Was die so dadurch, dass der Marc Renier damals aus der Weinbranche kam, was die so eingeführt haben, so ein bisschen. Und dachte ich, aber kurz vorher gab es halt auch ein Blind Tasting, da war Port Charlotte aus der Bruchladdich-Brennerei mit dabei. Also habe ich das relativ schnell verworfen. Und was interessant war, dass bei diesem Blind Tasting, was ich jetzt gemacht habe, mit also auch noch einige andere Blogger und auch Vlogger etc. pp. Mitgemacht haben. Meistens sind es immer 10 Leute, die da mitmachen. Und was interessant war, dass es 2 New Makes waren und 2 gereifte Whiskys. Und ich habe die probiert letzte Woche. Also ich war irgendwie schon ein bisschen spät dran und habe die dann abends, nachdem ich bei dir war mit dem Rad, habe ich mich dann noch hingesetzt und habe das Blind Tasting gemacht. Und ich hatte eine total, also es war total schwierig für mich. Das war sehr, sehr, also es waren 2 New Makes. Ich habe irgendwie kaum Unterschiede bei den New Makes geschnüffelt. Habe schon gemerkt, dass es sehr, also für mich war das so ein kompletter Getreidepunch und die waren schon unterschiedlich, also definitiv unterschiedlich. Man hat gemerkt, dass es 2 unterschiedliche Sachen sind, aber ich konnte irgendwie nicht beziffern, wie und worin die sich unterscheiden.
Also, weißt du, was übrigens für mich schwierig ist, Tim? Was muss ich jetzt mal kurz machen, weil du sagtest, es war schwierig für dich. Für mich ist schwierig, wenn hier der Tim hier mit dem Fahrrad ankommt und ich den nicht mal richtig in den Arm nehmen kann und den dann nach 5 Minuten wieder wegschicke, je nachdem der mir irgendwas gegeben hat. Nur mal so nebenbei. Das finde ich nämlich schwierig.
Ja, das momentan. Ist wirklich gerade schwierig. Das ist
wirklich assi. Aber gut, nur so mal eingeworfen. Sorry.
Ja, ich fand, wie gesagt, in dem Moment dann gerade schwierig, die New Makes so wirklich zu beziffern, was ist da irgendwie unterschiedlich. Dann was vorgegeben war, war, dass alles aus einer Brennerei kommt. Ja, dann hatten wir quasi zwei New Makes und zwei gereifte Whiskys. Die waren jetzt nicht sonderlich dunkel und die haben jetzt auch nicht irgendwie sonderlich alt gewirkt. Was mir aufgefallen ist, das war, dass die alle einen relativ langen Abgang hatten. Und bei der Auflösung, die dann am Sonntagabend, glaube ich, kam, weiß ich auch, warum das alles einen relativ langen Abgang hatte. Denn alles, was wir probiert hatten und was ich probiert hatte in dem Moment, waren Fassproben. Und natürlich der New Make nicht. New Make war aber auch nicht reduziert auf 63,5 Volumenprozente, sondern der hatte 71 Volumenprozente. Beide New Make-Proben. Auch die Fassproben hatten über 70 Volumenprozente. Von daher war es extrem schwierig. Ich habe natürlich verdünnt, aber ich war vorsichtig irgendwie mit dem Verdünnen. Ne? Ich bin davon ausgegangen, so 63, okay, machst du hier so ein Teelöffelchen Wasser auf 2 Cl. War nichts. Es war, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch so Probleme damit, weil das relativ stark war, das dann zu beziffern. Und was rauskam am Endeffekt, Terroir, ich war natürlich mit meinem ersten Gedanken, Buchladdig, gar nicht mal so falsch, denn es war die neue Brennerei von Marc Renier und das ist in Irland Waterford. Die machen das Ganze, also wenn man schon dachte bei Buchladdig, okay, das ist schon krass, das machen die das Ganze nochmal auf einem ganz neuen Level. Die haben, glaube ich, noch keinen richtigen Whisky. Die fangen gerade so ein bisschen an. Marc Renier hat also, glaube ich, als Federführer so ein bisschen Auge drauf, natürlich als Investor mit dem Geld, was er aus Buchladdig quasi dann rausgezogen hat. Aber total interessant. Also was mir rüberkam war, also mein Tipp bei dem Blind Tasting war, dass es ein Magmyra war. Denn ich hatte irgendwann ein Magmyra mal im Glas, der hatte Noten von, kennst du das, wenn du Wacholder, ich habe einen Wacholderbusch ich habe das nur dadurch irgendwie mitbekommen, ich habe einen Wacholderbusch im Garten und das habe ich letztens ein bisschen verschnitten und habe das Wacholdergrün durch einen Häcksler gejagt und es gab einen ganz spezifischen Duft nach Wacholder. So, und das hatte ich irgendwie in den Whiskys und das hatte ich aber auch schon mal bei einem Magmyra und deswegen habe ich Magmyra einfach getippt, war natürlich total, total absurd irgendwie dann im Nachhinein, aber das war so mein Tipp und ich bin gespannt, wenn diese irische Brennerei anfängt, Whiskys rauszubringen, die ein bisschen mehr Alter haben. Also was ich da im Glas hatte, war wirklich, das war extrem malzig, es hatte extrem viel Getreide bei den New Makes, es hatte für mich kaum Frucht, aber ich werde jetzt nochmal probieren. Ich bin froh, dass ich die Samples noch nicht ausgetrunken habe. Vielleicht können wir das mal, wenn du Lust hast, machen wir das zusammen. Können wir einfach mal probieren. Und einfach mal schauen, wie auch so der Weg von einer ganz jungen Brennerei ist, die jetzt erst gerade eröffnet hat, die verschiedene New Makes macht. Was da natürlich, was da interessant ist, wie gesagt, war die gleiche Getreidesorte. Das war im Endeffekt aber ein anderer, also die Sorte kam von, also die beiden Getreidearten kamen halt von einem anderen Farm. Also wirklich, die wurden woanders geerntet und das hat man irgendwo dann doch geschmeckt im New Make. Ja, also weil der Unterschied war da, der hat sich leicht unterschieden für mich. Andere haben geschrieben, oh, die unterscheiden sich deutlich. Hm. Aber man hat den Unterschied geschmeckt, obwohl es war die gleiche Getreideart. Ich glaube, es war sogar das gleiche Jahr, wo die geerntet wurde, aber es waren halt zwei unterschiedliche Farmen, wo das geerntet wurde, was da eben mit angegeben ist. Was auf der einen Seite interessant ist und der gereifte Whisky, der war, glaube ich, keine Ahnung, der war nicht wirklich alt, 2 Jahre oder so. Der hatte schon ein total interessantes Profil und nämlich für mich zumindest diese Wacholder-Note, nicht nach Wacholder-Bären oder so oder Gin oder sowas, sondern nach diesem, was sehr, ne, nicht florales, aber so ein bisschen an Wald erinnernd, bisschen ölig, ätherisch, würdest du sagen wahrscheinlich. Sehr, sehr interessant. Wir können die gerne mal zusammen nochmal probieren. Hat echt Spaß gemacht, aber war bei diesem Mal irgendwie total... Es war eine komische Erfahrung irgendwie, weil ich so total ratlos war.
Also, sehr gerne verkoste ich das mit dir. Ich finde das auch super spannend. Ich finde auch die Destillerie super spannend. Ich muss aber sagen, also wer so einen Sample-Verteiler kennt, der braucht ja keine Feinde mehr. Also einem blind 70% Samples unterzujubeln, was für ein Arsch. Also das ist ja Körperverletzung eigentlich. Sorry für die Ausdrucksweise. Ah, das finde ich schon, sowas muss man ankündigen, finde ich.
Überhaupt nicht. Die Teile, nein. Also das war auch nicht irgendwie unangenehm oder irgendwas. Der Alkohol war super eingebunden, das war ja das Krasse. Ich dachte bei dem einen Sample, naja, also gefühlt waren das für mich irgendwie 55 Volumenprozent und eine schöne Fassstärke, angenehm zu trinken.
Ja, aber nochmal, du hast, der hat dir, also im Lidl machst du mit sowas heute deine Hände Corona-frei, weißt du? Und also von der Alkoholstärke her.
Ja.
Deswegen finde ich das irgendwie uncool, einem sowas. Also ich finde Blind Samples in der Alkoholstärke jemandem zu geben, finde ich nicht gut. Aber gut, das ist das eine. Das andere ist, ich habe von der Distillerie mal einen, auch auf YouTube, und ich weiß nicht auf welchem Channel, aber einen Distillerie-Visit mal gesehen. Ob das von Whisky.de war oder Whisky Jason oder Whisky schieß mich tot, von irgendeinem YouTuber habe ich so einen Destilleriebesuch gesehen. Und die haben auch da viel über Felder und über so einen Kram geredet.
Ja.
Ich habe kein gutes Gedächtnis für solche Berichte, wenn ich damit nichts emotional verbinden kann. Also wenn ich jetzt eine eigene Flasche hätte und würde mir dann den Bericht dazu angucken, oder wie du jetzt hier so ein Tasting gemacht, und dann den Bericht dazu angucken und dann die Fakten mit dem irgendwie verbinden, was ich im Glas habe, dann würde sich das bei mir auch festsetzen. Aber ich habe es einfach nur mal so nebenbei irgendwie geguckt. Das war alles sehr spannend. Das sah so ein bisschen aus wie in so einem Labor, wo die da saßen und dieses Interview gemacht haben. Es war jetzt nicht irgendwie so malerisch irgendwie, sondern das war wie in so einer sauber gemachten Metzgerei oder Großküche, so sah das irgendwie aus. also wie gesagt, viel Stahl, Metall, Fliesen und so. Also es war jetzt helles Licht. Aber es war sehr interessant. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, boah, die haben einen Plan. Also du hast das gesehen und du hast nur gemerkt, die haben einen Plan. Das ist nicht nur so, wir schießen irgendwo Geld rein und gucken mal, was passiert. Nein, die haben einen Plan. Das war das so, was ich aus dem Video so mitgenommen habe. Aber wie gesagt, die Details dazu fehlt mir jetzt quasi die alkoholische Verbindung im Glas oder irgendeine andere Emotionalität, um das zusammenzukriegen. Ne? Also dann vergesse ich sowas auch schnell wieder. Ja. Vielleicht, wenn ich eine in der Hand hätte, würde es mir wieder einfallen. Aber im Zweifel, also es gibt auf jeden Fall da ein cooles Video von so einem Distillerie-Visit. Muss man mal gucken, findet man bestimmt im Netz noch. Da wird viel von dem, oder da wird detaillierter beschrieben von dem, was du jetzt auch schon so durch deine Erzählungen da gesagt hast.
Die ganze Terroir-Sache ist ja natürlich interessant, ne? Also da sagt einer, dass es einen Einfluss hat, auf was für einen Boden und wo die Gerste wächst. Also im Fall von, gehen wir mal zurück zu Bruichladdich, im Fall von Bruichladdich oder auch Kilchoman, was ja auch auf Eila, wenn die sagen, okay, wir machen einen Whisky, der aus Gerste gemacht wurde, die hier von dieser Insel stammt. Und diese Gerste bringt einen gewissen Geschmack mit, der typisch ist für uns, für unser Gebiet, für die Insel Eila in dem Moment, ja. Ich finde das auf der einen Seite irgendwie total cool. Und auf der anderen Seite dachte ich immer so ein bisschen, ist viel Gequatsche. Aber ich muss sagen, als ich letztens den Port Charlotte verkostet habe, auch blind. Ich muss sagen, dass mir das Sample des Port Charlotte, also es gab ein Port Charlotte 10, glaube ich, ein Port Charlotte Isla Barley und ein Port Charlotte MRC 01, also aus Mouton Rothschild Cask. Und ich muss sagen, ich habe den Isla Barley, obwohl der jünger ist als der 10er, der ist ja irgendwie nur 7 oder 8 Jahre oder so, wenn überhaupt alt, habe ich älter und reifer eingeschätzt, weil der komplexer war, mehr Geschmack hatte, tiefer war als der 10-Jährige. Und also man, irgendwie hat man es gemerkt, dass da mehr ist, mehr zu entdecken. Also fand ich irgendwie cool. Und war auch im Nachhinein überrascht davon. Weil ich war vorher immer so, ja gut, Marketing.
Es ist halt eine Komponente von Single Malt oder von Whisky, die zumindest in Schottland und auch in Irland über viele, viele Jahre überhaupt keine Wichtigkeit hatte. Also die Schotten, für die ist der Destillationsapparat, die Brennblasen, wie das alles durch, wo da die Kupferrohre lang gehen und weiß der Geier, das ist für die eigentlich das eine ganz Wichtige. Dann die Frage halt, wie dart man das Malz, ne, macht man das mit Rauch oder nicht Rauch oder Mittelrauch oder gar keinen Rauch oder wie auch immer. Mhm. Ne, und dann kommen die Fässer. Getreide spielt da eigentlich keine Rolle und deswegen hast du bei den Schotten ja in der Regel auch ein Standardgetreide, das irgendwo aus der Welt importiert wird. Sorten, die überall gleich eingekauft werden und zu einer starken Homogenität auch geführt haben. Es redet auch niemand über Sorten, über Getreidesorten oder sowas. Das interessiert kein Schwein.
Ja.
Das heißt, ich meine, natürlich nicht, dass das unwichtig ist, aber es spielt halt in der momentanen, jetzt mal von solchen Ausreißern, in der momentanen Whisky-Industrie spielt Getreide eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Also Getreide im Sinne, wo kommt das Rohgetreide her? Kannst du dir aus Deutschland, aus den USA, aus Asien oder sonst woher importieren?
Es wird halt am Weltmarkt gekauft und derjenige, der es am günstigsten anbietet, kriegt den Zuschlag.
Genau, zumindest für die Volumen machen, glaube ich. Ne?
Ja.
Und dann hast du halt die Kleinen, wie ein Bruichladdich, die halt dann in Batches oder in bestimmten Seasons oder wie auch immer, dann mit speziellem Getreide brennen. Mir fällt da der Thy-Whisky ein aus Dänemark, den ich ja auch, glaube ich, schon einmal besprochen habe und
haben wir doch verkostet Probe
zusammen hier im Podcast probiert haben, wo ich ja in diesem Jahr im Herbst hoffentlich meine Abfüllung kriege nach 3,5 Jahren Wartezeit.
Das ist spannend.
Da steht auf meinem Anteilsschein steht die Gerstensorte drauf.
Ja, das ist doch mega.
Ne, da steht drauf, was für eine Gerstensorte das ist. Und die experimentieren halt mit so vergessenen Sorten. Die haben in so einer Samenbank haben die halt irgendwelche Oldschool-Sorten gekauft und machen die auf so kleinen, abgegrenzten Feldern, ziehen die das hoch und probieren damit rum. Das ist schon cool. Also wenn du überlegst, warum schmeckt Whisky nicht mehr wie vor 50 Jahren, dann kannst du mal mit dem Thema Gerste anfangen.
Definitiv, das ist auch das, was ich mir so gedacht habe. Ne? Also Leute sagen immer so, ja, früher war alles besser, in Anführungszeichen. Und da sage ich mir auch so, natürlich war früher, waren die Sachen zumindest anders, ob nun besser oder nicht, ist nun lässt sich dahinstellen. Aber definitiv anders. Ich meine, die allein was in der Landwirtschaft bei den Getreidesorten an Veränderungen vorkam. Ich meine, das ist ja auch alles auf Effektivität getrimmt. Ne? Man hat nun Sorten entwickelt, wo das einfach mal so ist, dass der Halm des Getreides relativ kurz ist und dass die Ähre sehr, sehr groß ist. Ja, dass man im Endeffekt die Frucht erntet und das Ganze, was dann hinten rauskommt, an Stroh geringer wird. Ja, dass der Boden, die Energie, die dem Boden entzogen wird, eher in die Ähre reingeht und nicht in den Halm. Solche Sachen. Das ist ja alles auf Effektivität getrimmt. Und wenn ich mir Sachen angucke irgendwie oder auch aus den 60er, 70er Jahren oder so, da war das ja sicher noch nicht ganz so vorangeschritten, wie es heute sein mag. Ne? Von daher, es hat sich definitiv allein in der Landwirtschaft wahnsinnig viel getan.
Du hast ja vor 50 Jahren hast du ja, glaube ich, du hast ja nur die Hälfte an Ertrag gehabt oder nur, nur zwei Drittel oder sowas da.
Ja.
Du musstest deutlich mehr Chemikalien draufkippen, damit dir das Zeug nicht von irgendwelchen Ungeziefer weggefressen worden ist. Das hast du halt heute durch Züchtung auch ein bisschen rausbekommen. Vorteil ist gut.
Ja.
Ne?
Ja.
Der Nachteil ist, glaube ich, ganz klar, dass du halt nur noch irgendwie ein, zwei Sorten auf der ganzen Welt hast, die halt für bestimmte sozusagen Klimazonen irgendwie gemacht werden.
Ja.
Und das ist halt sehr homogen und die sind halt auf Monsterertrag getrimmt, wie du schon sagtest. Was ja gut ist, wir müssen ja den Laden irgendwie auch satt kriegen, von daher ist das ja eine sehr positive Entwicklung. Ich will das jetzt gar nicht romantisieren. Nichtsdestotrotz, es ist ja aber so, dass wir bei Genuss und bei solchen Edelprodukten ja auch in kleinen Bereichen Ausnahmen machen können. Das heißt ja nicht, dass alle Felder mit einem Getreide bewirtschaftet werden müssen, sondern dass man sagt, ey, für die 5%, die man für irgendein freakiges Bier, für irgendeinen freakigen Whisky haben möchte, oder die 2%, oder wahrscheinlich ist es nur ein Promille, ne, an Anbaufläche in der Realität, die ausreichen würde, um einen Großteil der Destillerien auch ein bisschen Spielerei mit solchen Themen zu geben. Aber es ist halt, das hängt auch so ein bisschen mit, glaube ich, mit der Produktion zusammen. Ne? Also Wir hatten das ja beim Thema amerikanischen Whisky. Ne? Für die sind die Hefen wichtig, für die sind die Destillationsapparate völlig unwichtig. Ne? Für die Schotten sind die mega wichtig. Bei den Amerikanern spielt das nicht so eine große Rolle. Ne? Für die sind die Hefen wichtig, für die sind die Getreidemischungen wichtig. Ne? Also in welchem Verhältnis? Da geht es, glaube ich, auch gar nicht so sehr um die einzelnen Sorten, sondern darum, also was für ein Weizen das ist oder was für,
yeah,
was für ein Mais, sondern da geht es einfach nur darum, wie ist das Verhältnis zwischen Mais, Roggen und gemälzter Gerste oder sowas. Ne? Und das ist da wichtig. Aber jeder hat da so halt sein Thema und das Thema Getreide, also als Getreide an sich und was für eine Sorte ist das und wo wird es angebaut, das ist, glaube ich, sehr einmalig bei Buchladdie in Schottland und eben bei Waterford, wenn ich es richtig ausspreche. Waterford? Ja. Waterford in Irland. Also mir fällt nicht viel dazu ein, wo das ansonsten so eine Rolle spielt. Und selbst da ist ja noch nicht so genau klar, wie ist dieses Mischungsverhältnis aus dem jährlichen Wetter, was für die Jahres- oder für die, ich glaube, Gerste wird ja zwei oder wird das dreimal im Jahr geerntet? Ich glaube zweimal, ne?
Also Sommer- und Wintergerste.
Wie ist das Wetter gewesen quasi so? Ne? Also der Impact vom Klima auf die Ernte. Dann hast du halt die Sorte und dann hast du halt noch die Art des Bodens. Ne? Ist der kalkhaltig? Ist der halt hier, ist das hier Bördeerde oder was weiß ich? Ne? Und da hast du dann verschiedene, aus diesem Dreiklang gibt sich dann wahrscheinlich irgendwie ein Geschmack.
Das Konzept kommt ja eigentlich auch aus dem Wein. Ne? Also dieses ganze Terroir-Zeug, ich meine, beim Wein verstehe ich das total. Und warum soll es dann auch nicht bei der Gerste so sein? Man merkt ja irgendwie auch gerade, dass Brennereien, die alles selber herstellen, keine Ahnung, du sagst Thü-Whisky, da fällt mir gerade noch ein, Kilcoman, die einen Teil für ihre 100% Eiler-Abfüllung selbst herstellen. Dann kommt Daftmill, die alles an Getreide, auch wenn Daftmill nicht selber melzt, was natürlich eine total krasser Aufwand noch wäre, aber Daftmill, die sehen das Zeug selber aus, die gucken zu, dass es ordentlich wächst, die ernten das selber, die fahren das wahrscheinlich selber noch zur Melzerei, holen das wieder ab und dann gehen die selbst auch in die Brennerei oder in die Brennvorgänge und machen das alles selbst, lagern das auf ihrem Hof und so weiter.
Also Melzen ist nochmal eine krasse Investition, ne? Das ist noch, kostet nochmal richtig Asche.
Ja.
Und wenn du das gut machen willst, und deswegen glaube ich, hier die Thü-Leute, die melzen ja in Bayern bei der Melzerei Steinbach. Mhm. Die schicken aus Dänemark ihre Gerste nach Bayern, weil das die einzige Melzerei in Europa ist, die Bio-Reihen auf Batch-Ebene melzen kann.
Okay.
Also die sozusagen ein Bio-Zertifikat dafür haben, dass da keine andere Gerste irgendwie auch in Spuren mit reingekommen ist.
Aber wie geht das? Das verstehe ich nicht ganz, aber das ist ein anderes Thema. Naja, dass du das garantieren kannst. Es steht ja bei jedem scheiß Produkt irgendwo drauf, Entschuldigung, aber auf Deutsch gesagt, ne? Das kann Spuren von Erdnüssen enthalten oder so.
Ja gut, da gibt es wahrscheinlich irgendeine EU-Verordnung dazu, ne? Wie du das, welche Standards du einhalten musst, um das draufschreiben zu können. Da gibt's, das heißt ja nicht, dass es nicht Spuren davon gibt, aber ich glaube, dass die vielleicht ihre, wenn die dann gemälzt haben, ihre Böden nochmal anders reinigen müssen. Oder ich kenne mich mit Melzen nicht aus vom Prozess her, ne? Aber die werden wahrscheinlich einen höheren Reinigungsaufwand haben, um das vorherige Getreide da komplett rauszupusten oder rauszukriegen aus diesem Malzvorgang. Und wie gesagt, das sind die einzigen, die Steinbach in Bayern, zumindest war das vor 3,5 Jahren so, mag sie auch was getan haben, ne, deswegen schon ein bisschen her. Ich will jetzt da auch den Quatsch erzählen, aber das hatten mir die bei dem Besuch in Dänemark hatten die mir halt gesagt, wir schicken das nach Deutschland, Steinbach, das sind die einzigen, die das können, europaweit.
Ja.
Auf Bio-Basis. Ne? Also, dass du sozusagen dieses Bio-Zertifikat nicht beim Melzen nicht verlierst.
Ja.
Ne? Aber so what, du kannst ja sonst wohin schicken, ne? Und wenn du jetzt nicht auf so ein Bio-Zertifikat angewiesen bist, dann wird halt 99,9% deiner Gerste wahrscheinlich trotzdem deine Gerste sein, die da gemälzt wurde. Und deswegen, es geht ja denen, weil die, wenn du Bio machen willst, Bio-Whisky machen willst, geht es ja um dein Zertifikat, dass du das auch behältst. Das ist ja blöd, wenn du alles Bio machst und verlierst es beim Melzen. Das ist ja Quatsch. Das macht ja keinen Sinn. Deswegen.
Ja.
Deswegen glaube ich auch, braucht Daftmill das auch nicht. Ja, die haben die schicken ihr eigenes Getreide dahin, die kriegen ihr eigenes Malz wieder und dann ist gut. Und ob da nun 0,01% irgendwas anderes noch mit von der Vorproduktion da drin ist, das spielt ja nun mal keine Rolle.
Ja, definitiv.
Ja, und ich finde, also was ich daran so spannend finde, ist, also man kann, glaube ich, nicht, also es ist schwierig, und also weil es halt ein Naturprodukt ist, zu sagen, wir haben hier einmal die Getreidesorte und einmal die Getreidesorte, dann packen wir die eine Sorte in Fass A, die andere Sorte in Fass B.
Ja.
Und jetzt probieren wir das und es ist ein geschmacklicher Unterschied und es liegt am Getreide. Das ist insofern schwierig, weil ja selbst Schwester- oder Brüderfässer, ich weiß gar nicht, warum man immer Schwesterfass sagt, nicht Bruderfass, aber warum sozusagen selbst bei gleichem Getreide, also wirklich gesagt, wo alles gleich ist, Fässer auch einen unterschiedlichen, auch teilweise deutlich unterschiedlichen Geschmack ausprägen können.
Ja? Ja.
Deswegen glaube ich, ist es schwer, da so 100% Sortenreihen drauf zu schließen. Beim New Make bin ich voll bei dir. Ja? Also da sind die Einflussfaktoren relativ gering, die dann noch dazukommen, wenn es aus dem Fass kommt nach 10 Jahren. Wo ist das? Sind die Fässer identisch gelagert? Gut, sie lagen vielleicht sogar nebeneinander. Aber das ist schon schwierig. Und wenn du dann auch noch sozusagen Whisky hast, der aus verschiedenen Fässern kommt, der sozusagen quasi geblendet wurde, wo die Fässer vielleicht nicht alle gleich alt sind und so weiter, dann wird es natürlich umso schwieriger. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass overall, wenn du sozusagen dein Rüssel an so ein Nosing-Glas hältst und du weißt, das ist ein 10 Jahre alter Whisky, da sind Sherry- und Bourbon-Fässer drin und der hat nur eine spezielle Getreidesorte, dass das für Connoisseure wie uns halt ein echter Mehrwert ist, der uns auch mehr Genuss gibt. Und deswegen finde ich das gut, dass Leute sich auf solche Themen auch fokussieren. Dann beispielsweise auf so eine Flasche draufschreiben, in dem Malt ist nur die Gerstensorte XYZ drin.
Ja.
Ob der nur was sagt oder nicht und ob ich weiß, ob die, weißt du, was ich meine? Ne, weil das, es ist halt wieder ein Detail, was die Dinge unterscheidet, was sie spannender macht, was wieder etwas gibt, worüber wir sinnieren können, diskutieren können, philosophieren können, so wie jetzt, uns da austauschen können und sagen, hey, ich hatte letztens einen von einer anderen Farm auf Eila, ne? Das war aber die, was weiß ich, die McCormick Farm und nicht die McDougall Farm oder sowas.
Ja.
Das ist doch cool. Also, weißt du, das finde ich halt irgendwie spannend.
Nee, es ist ja auch genau das Ding irgendwie, was so Spaß macht. Ne? Du hast im Endeffekt eigentlich, du hast drei Zutaten, die du irgendwie zusammenhaust. Ja? Also Gerste, Wasser, ein bisschen Hefe und gibst dem Ganzen Zeit danach im Fass. Und du kriegst so viel verschiedene Sachen raus. Das ist also sehr schier also allein der Faktor Zeit spielt ja so eine Riesenrolle. Dann die Fässer und ich meine, das mit der Gerste ist nun schon auch schon fast ein alter Hut, ja. Jetzt kommt natürlich, was nimmst du für Gerste? Welcher Einfluss hat der Boden, auf dem die Gerste wächst? Das ist natürlich jetzt noch ein Faktor, an dem du viel einstellen kannst, über die Gerstensorte wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist die eine Sorte ergiebiger als die andere. Dadurch entwickelt die vielleicht nicht so viele Ester. Dadurch ist die andere vielleicht irgendwie ein bisschen süßer, was weiß ich. Und zuletzt gab es ja dann auch diese Experimente, wo dann angefangen wurde, Wasser geschenkt, ja. Das Wasser kann sich die Brennerei im Endeffekt nicht aussuchen. Die haben ihre Quellen beziehungsweise ihren gegebenen Wasserzugang. Ende. Aber was man noch machen kann, ist natürlich dann die Hefe. Und da erinnere ich mich gerade so an die letztjährige Private Collection, Private Edition von, sag schon?
Glenmorangie.
Glenmorangie, genau.
Den fand ich total schrecklich.
Ich fand den in Ordnung, der brauchte halt nur ewig viel Zeit. Aber das kurz zum Konzept des Ganzen. Glenmorangie hat ganz einfach gesagt, yo, wir wollen ein Whisky machen und dort ein besonderes Augenmerk auf die Hefe legen. Und wir verwenden eine Hefe, die in unserem Umfeld natürlich vorkommt. Ja, diesen Hefestamm haben die genommen, haben den wahrscheinlich einfach vermehrt und dann für diesen Whisky verwendet, was natürlich irgendwie als Experiment total interessant ist, ja. Oder ist natürlich auch marketingtechnisch ein übelstes Geschenk. Ich meine, jeder will das irgendwie mal probieren. Ich fand das auch total interessant. Und also ich fand den Whisky nicht schlecht. Du meintest so, ja, wenn man ihm Zeit gegeben hat, dann war der gut. Aber sicher kein Spitzenprodukt. Da gebe ich dir definitiv recht, ja. Also, es war nice to try, aber das war es dann auch.
Ja, also ich war nicht begeistert. Ich habe den auf einer Messe probiert und hatte das Gefühl, einen statt einem 10-jährigen Standard einen 6-jährigen zu kriegen.
Der ist nicht 10 Jahre alt oder so. Der kann irgendwie rechnerisch, ich glaube, es gab irgendwo ein Datum, wo die gesagt
haben. Nein, ich meine, ich kenne den 10-jährigen Glenmorangie und ich habe das Gefühl, er war das gleiche Zeug, einfach nur in jung.
Und ich wollte gerade sagen, der war irgendwie 5 Jahre oder so.
Ja, maximal. Ich fand den gruselig. Also ich fand den unrund, bissig, ungereift und ich habe an dem Abend einige gute Sachen probiert und stand dann an diesem Moët Hennessy-Stand und da gab es halt eben Glenmorangies und ich glaube, Cognac gab es noch oder sowas da, hatten die da und Artback-Zeug. Und auf jeden Fall, ich habe den da gesehen, ich dachte, boah, jetzt musst du den probieren und ich war bitter, bitter enttäuscht. Und komischerweise, weil du das sagtest mit der Hefe, interessiert ja auch keinen in der schottischen Whisky-Industrie. Bei den Amerikanern ist Hefe key.
Ja, du hast es vorhin schon so anklingen lassen, ne?
Das ist ja so, da werden die Destillerien, die lagern Hefestämme in verschiedenen Städten, um bei einem Brand oder bei einem Unfall oder sowas zu sichern, dass sie immer noch ihre Hefen haben, falls sozusagen da irgendwie ein Bereich abbrennt oder sowas.
Also
die Hefe wird dezentral gelagert in verschiedenen Standorten, um das sicherzustellen. In der Vergangenheit, irgendwie in 70er, 80er Jahren, da haben die Distilleriemanager immer noch die Hefestämme in ihren Kühlschränken zu Hause aufbewahrt, um noch eine zweite Location zu haben und so. Und heute wird das in irgendwelchen Instituten gelagert mit der Garantie, dass es da auch überlebt und so weiter und so fort. Also zahlen die halt Geld dafür, dass es irgendwie in jedem Fall diese Hefen nicht verloren gehen, weil wenn amerikanischen Whisky weil das Destillationsverfahren halt nicht so einen riesen Einfluss auf den Spirit hat, ist es halt bei denen so, dass die Hefen einen großen Impact haben. Und wenn jetzt beispielsweise, ich sag jetzt mal einfach sowas, ne, Buffalo Trace seine Hefe verlieren würde und die weg wäre und die müssten sich eine neue suchen, dann wäre der Whisky auf einmal anders. Und dann würdest du erstmal, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Jahre warten müssen, bis du dann irgendwie ein Ergebnis hast, um zu erkennen, oh, aber mir schmeckt der Whisky aber scheiße. Und dann hast du 2, 3 Jahre lang gebrannt und eingelagert und stellst dann fest, nee, das ist nicht so cool, die neue Hefe, weißt du?
Ja.
Aber deswegen, das ist für die halt entscheidend. Aber die haben halt eine relativ standardisierte Destillationsapparaturen, die sich halt auch nicht groß unterscheiden innerhalb zwischen den verschiedenen Destillerien. Mhm. Ja. Hey, da kommen wir von Höckchen auf Stöckchen. Ich habe auch, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber mal einen, ich weiß gar nicht, das ist auch bei einer irischen Distille gewesen, die auch momentan erst anfangen, die geben den Whisky mit sehr niedrigem Alkoholgehalt ins Fass. Weil die sagen, die haben sich da auf wissenschaftliche Studien berufen, dass deutlich mehr Geschmack, deutlich mehr Intensität aus dem Whisky rauskommt, wenn der niedriger prozentig ins Fass gefüllt wird, wird er deutlich besser. Der hohe Alkoholgehalt wird eigentlich nur gemacht in der Whiskyproduktion, weil man dann mehr hat, was man quasi verkaufen kann. Weil man, wenn man den runterverdünnt, ja am Ende nach einer Reifung mehr übrig hat. So, ne? Und wenn man den mit
55, die Rechnung geht nicht auf.
Wenn man den,
Die Rechnung geht aber nicht auf.
Wieso geht die
nicht auf? Ich bezahle ja Steuern nach dem reinen Alkohol, den ich quasi ins Fass fülle, beziehungsweise dann verkaufe.
Ja, du bezahlst ja Steuern, das stimmt. Also der Punkt
ist ja völlig egal.
Der Punkt ist, es ist wohl so, dass du, wenn du, also zumindest war das die These, wenn du einen Whisky mit niedrigerem Alkoholgehalt ins Fass füllst, dann ist die Reifung besser. So, ich gebe jetzt nur mal so wieder, wie ich es gelesen habe.
Ja, okay. Ja? Ja.
Und das soll der Geschmack besser sein. Und dass diese Erhöhung dieser Einfüllprozente ins Fass nur dem geschuldet ist, dass man halt am Ende der Reifung mehr Whisky haben will, um halt mehr Flaschen abfüllen zu können aus dem einen Fass quasi, wenn man es dann runter verdünnt. Ja? Mhm. Aber so what? Also es gibt 1000 Themen, die da irgendwie was beeinflussen. Ne? Vielleicht, ob du mit 63,5 oder mit 67,5 oder mit 60 oder so ins Fass füllst, kann auch schon Impact haben.
Ja.
Also ja, mit Sicherheit ein Impact. Ne?
Definitiv. Ich meine, je geringer der Alkoholgehalt ist, mit dem der Whisky ins Fass geht, desto geringer ist natürlich auch im Endeffekt das, was der Whisky aus dem Fass rausholt. Ne? Also mit mehr Alkohol, der Alkohol ist ein Lösemittel, das heißt, der löst dann auch mehr aus dem Fass raus. Zack, ist das natürlich alles bei diesem Standard 63,5% relativ schnell. Das ärgert mich ja so ein bisschen gerade oder insgesamt auch bei unserem Fass, was wir liegen haben. Ne? Das ist ein kleines Fass, da hätte man vielleicht auch überlegen können, wir gehen vielleicht nicht mit den 63,5, sondern vielleicht lieber mit 50 Volumenprozenten da rein. So im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber je geringer der Alkoholgehalt ist natürlich, mit dem man in ein Fass geht, desto geringer ist das, was quasi aus dem Fass als additive Reifung rausgeht.
Du hast gerade unser Fass angesprochen, Tim. Ich glaube, das wäre an der Zeit, dass wir mal darüber sprechen.
Heute nicht, aber in der nächsten
Folge
sehr gern.
Das müssen wir ja, also liebe Leute, die ihr da draußen zuhört, wir haben ein Fassprojekt, ein gemeinsames, mit nicht nur wir beiden, sondern mit noch ein paar Leuten dazu. Und das läuft schon eine ganze Weile und das ist schon relativ komplex und da müssen wir ein bisschen was zu erzählen. Und da wird mit Sicherheit eine 60-Minuten-Folge alleine stellen wir damit hin. Da brauchen wir keine
120.
Ja, aber ich will nur sagen, eine Stunde können wir dann in jedem Fall drüber reden und da haben wir dann gar nicht mal viel rumgeschwafelt, sondern da geht's, würde es dann darum gehen, einfach nur zu erklären, wie wir dazu gekommen sind, was wir bis jetzt gemacht haben und wo wir stehen. Dann ist die Stunde aber locker rum. Deswegen können wir das jetzt nicht einfach so mit anhängen. Aber das wäre doch mal cool für nächste Woche.
Pass auf, wir machen das so. Ich fahre am Wochenende in den Norden Leipzigs, wo unser Fass liegt, und hole uns ein Sample aus dem Fass.
Boah.
Und wir verkosten den in der nächsten Folge und dann schnacken wir einfach mal über das Fassprojekt.
Das wäre natürlich absolut dekadent und geil und da wäre ich sofort dabei.
Machen wir.
Also ist jetzt quasi, ich erhöhe jetzt ein bisschen den Druck, das machen wir. Schneiden wir auch nicht raus,
wenn es nicht klappt. Also da gibt es keinen Druck und gar nichts. Das ist ja kein Stress, ist ja kein Problem.
Nein, aber habe ich total Bock drauf. Ich habe, muss ich ehrlicherweise sagen, auch lange nicht probiert.
Eben. Ich meine, das letzte Mal, dass wir probiert haben, war um die Weihnachtszeit herum.
Und da habe ich, glaube ich, nicht probiert. Ich habe davor das letzte Mal probiert.
Ja, also ist das noch länger her? Ja, ja. Sei gespannt. Mehr dazu würde ich sagen, ein Cliffhanger. Mehr dazu in der nächsten Folge Dram Good, liebe Zuhörer und Zuhörer.
Bleiben Sie dran. Nee, super, so machen wir das.
Bis dahin, wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Seid gespannt, was dann in der nächsten Woche kommt. Wie gesagt, das kleine Fassprojekt, das lohnt sich wirklich, da mal reinzuhören, weil das wirklich interessant ist, nicht nur für euch. Also für uns war das auch ein total cooler Prozess. Und haltet die Ohren steif. Bis bald. Ciao, ciao.
Ja, ein Satz vielleicht noch, kleines Fassprojekt. Es ist ein richtiges Fass. Es ist nicht so ein auf dem Tisch stehendes Fass, sondern es ist ein richtiges Fass, auch wenn es ein kleines Fass ist. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auch von meiner Seite. Ciao und macht's gut.